Ja, herzlich willkommen. Die letzte inhaltliche Vorlesung in PRG 1. Ich weiß nicht, ob Sie das fasziniert, aber noch eine Woche und dann haben Sie es überstanden. Das ist gar nicht mehr schlimm. Wir wollen heute noch mal etwas vergleichsweise Wichtiges besprechen, was eigentlich viel zu stark unterbelichtet war bisher. Es geht um Software-Tests einerseits und Ausnahmebehandlungen. Sie kennen alles schon, aber diese Vorlesung soll es noch mal etwas systematisieren und vertiefen. Trotz alledem werden wir all diese Themen nur übersichtsartig kennenlernen können. Also es wäre überhaupt kein Problem, aus dieser einen Vorlesung jetzt drei Vorlesungen zu machen oder auch fünf. Man kann diese Themen viel detaillierter behandeln und muss sie auch detaillierter behandeln. Also es bleibt noch Offenes für Ihr weiteres Studium. Es bleiben noch Themen übrig. Wir haben nicht alles erledigt. Wie werden wir das machen? Wir werden als erstes über Software-Tests sprechen. Da werde ich Ihnen einführend etwas sagen, was Wahrheiten sind in diesem Kontext und auch einen minimalen Rückblick machen. Dann werden wir über Teststufen sprechen und dann über die Unterstützungsmöglichkeiten in der Programmiersprache Python, also speziell über Modultest unter Benutzung von underscore underscore name und den Doc-Test und ansatzweise nicht komplett den Unit-Test. Und dann werden wir uns einem anderen Thema zuwenden, was aber auch etwas damit zu tun haben, nämlich die Exceptions, die Sie alle nicht haben wollen im normalen Programmlauf und die trotzdem gerade während der Programmentwicklung natürlich häufig vorkommen. Nun gut, das sind unsere Themen. Da werden wir dann auch verschiedene Aspekte besprechen und damit haben wir dann die anderthalb Stunden auch gut gefüllt. Ja, Wahrheiten und Rückblick. Sie alle haben das ja mit dem Testen schon erlebt. Ganz, ganz typisch ist, dass Programmiererinnen sehr, sehr, sehr viel Zeit mit der Fehlersuche und beim Testen von Programmen verbringen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Erlitten haben Sie ja einige Sachen schon. Aber ich denke mal, Pi mal Daumen, 50% der Zeit ist fürs Testen draufgegangen. So ist das. Das ist nicht nur Ihre Erfahrung, das ist kein Anfängerfehler, sondern das ist auch später so. Sogar teilweise schlimmer, viele andere, also in großen Projekten, wo sehr, sehr viel zu integrieren ist, wird noch mehr Zeit aufs Testen verwandt, muss verwandt werden, weil ansonsten die Programme fehlerhaft blieben. Wir haben dieses Thema so ein bisschen stiefmütterlich, ich habe mal so richtig schlechtes Gewissen gekriegt in der Vorbereitung jetzt für diese Vorlesung. Wir haben es so ein bisschen stiefmütterlich immer nur in den Übungen behandelt. So, machen Sie mal Testfälle. Das ist auch richtig. Dann hat es ein paar Einführungen gegeben, wie soll ich denn Testfälle finden, wie komme ich denn da dran, was. Und da habe ich ein etwas zu gesagt im Kontext von Software Engineering. Aber eigentlich gefunden haben Sie das Blackbox-Test, White-Box-Test, Grey-Box-Test nur im Skript. Und das Liegt im Moodle, ich habe es nochmal nachgeschaut, Script V07, Strategien zum Testen. Da ist etwas dazu beschrieben. Ja, und Sie mussten sich dann quälen. Ich hoffe, Sie haben das alle gelesen. Falls nicht, was findet nächste Woche statt? Also für den Fall würde ich das schon nochmal mir antun. Gut. Ich habe jetzt hier was drüber geschrieben, was eigentlich ja ein bisschen vermessen ist. Aber wenn Edgar Dijkstra das gesagt hat, dann ist das halt so. Ja, es ist sowieso so. Es ist absolut klar. Mit einem Testen kann ich nur die Existenz von Fehlern nachweisen. Ich kann nie nachweisen, dass mein Programm fehlerfrei ist. Zumindest dann nicht, wenn es ein nicht triviales Programm ist. Ein Einzeilenprogramm kann ich schon nachweisen, dass es fehlerfrei ist. Aber sobald es darüber hinausgeht, streichen wir die Segel. Das heißt, wir haben etwas, wir können nur falsifizieren. Aber ob wir alle Fehler gefunden haben, wissen wir nicht. Und das ist eigentlich richtig, richtig schlecht. Auf der anderen Seite können Sie glücklich darüber sein, weil das erhält Ihnen Ihren Job forever. Weil was sagt man? Man sagt, pro 1000 Zeilen Code 0,5 Fehler ist ein stabiles Programm. Ist kein korrektes Programm, ist kein richtiges Programm, aber ist das, was man halt so akzeptieren muss. Das heißt, wir leben einfach mit den Fehlern pro 1000 Zeilen Code. Ja. Also das ist deutlich mehr als das, was Sie in den Übungen geschrieben haben, hoffe ich zumindest. Also es war auf jeden Fall nie nötig, ein Programm mit mehr als 1000 Zeilen zu schreiben. Aber ich hatte da so ein Beispiel mal vor Jahren. Da war die Musterlösung 150 Zeilen, aber ein Kommilitone von Ihnen hatte 3000 Zeilen geschrieben und sich dann beklagt, dass das doch zu aufwendig wäre. Also verstehe ich ja auch. Es war ein bisschen dumm angesetzt. Okay. Aber normalerweise, und das ist schon verrückt, ne? Also jetzt überlegen Sie sich das mal mit, das gibt es aber in verschiedener Hinsicht, aber überlegen Sie sich das mal bei Lebensmitteln. Wir würden sagen, jedes 2000. Stück Lebensmittel kann schlecht sein, ist okay. Da leben wir mit, ist stabil. Ja? Jedes 2000. Brot, das der Bäcker verkauft, soll Ihnen Bauchschmerzen bereiten? Nein, das kann doch nicht sein. In der Software? Ja, prima. So ist das halt. Dann machen wir das. Das haben die Computerfirmen dann leicht übernommen, übrigens auch für die Hardware. Also man hat bei den ersten LCD-Displays, die herauskamen, dann einfach definiert, 3 von 1,2 Millionen Pixel kaputt ist in Ordnung. Hat der Hersteller so definiert. Fertig aus, hat er keinen Ersatz geleistet. Okay, so ist das. Es ist noch etwas anderes, auch von Dijkstra. Und wer das nachlesen will, das mache ich jetzt nicht zu einem Reading oder so, kann da mal schauen. Er sagt, naja, als wir noch, oder als wir überhaupt keine Rechner hatten, da hatten wir dieses Problem auch nicht. Als wir dann kleine und schwache Rechner hatten, da war das Problem moderat. Und jetzt, wo wir starke Rechner haben, da ist es ein richtiges Problem. Und er hat recht. Und das hat er übrigens schon 1972 gesagt. Also vor einer ganzen, ganzen Weile. Kerngedanken dazu. Wenn wir schon nicht anders... Also eine Alternative zum Testen wäre ja Programme beweisen. Ich sage Ihnen nur eins aus der Praxis, lassen Sie den Scheiß. Das geht eh nicht. In der Theorie funktioniert das. Manfred Schmidtschaus kann es auch, aber in sehr eingeschränkten Kontexten. Er muss viele, viele Sachen auslassen, die allgemein üblich sind. Das ganze Programm beweisen funktioniert nicht wirklich. Und das wäre die Alternative. Und so können wir nur versuchen, weil Testen natürlich auch Zeit braucht, mit möglichst wenigen Testfällen möglichst viele Teile abzudecken. Also eine große Testabdeckung zu erreichen. Also möglichst viele Fehler zu finden. Wissen Sie, wenn Sie richtig praktische Software entwickeln, sagen wir mal eine App, für Ihr Handy, das Sie verteilen wollen, wissen Sie, wie oft Sie testen müssen auf den ganzen verschiedenen Betriebssystemversionen und so? Er wird sofort sauer, wenn er eine Betriebssystemversion zurück ist und die neue App da nicht drauf läuft. Das geht einfach nicht. Das heißt, Sie müssen unter ganz vielen Kontexten testen und testen und testen. Und gerade die interaktiven Programme testen ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Darum so viel wie möglich automatisieren, und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Hier steht übrigens nochmal dieses Fehleranzahl, was als normal oder stabil gedacht wird. Es ist schon schlimm mit der Software, die wir so machen. Programmieren ist immer noch eine Kunst. Und jetzt irgendwie so ein klein bisschen beherrschen Sie diese Kunst schon. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Na, schauen wir uns das mal an. Begriff Teststufen oder Testzyklen. Was das sehr, sehr schön zeigt, ist das sogenannte V-Modell. V-Modelle ist eines der Software, der Vorgehensmodelle des Software-Engineerings. Also wie entwickelt man Software? Und da war klassisch, war das Wasserfallmodell, so, wo eine Stufe nach der nächsten kam. Und dann kam ein paar, ja, es war Barry Boehm, der ist schon Amerikaner, aber die Deutschen haben das dann, sagen wir mal, verdeutscht. Kam dieses System, was sich V-Modell nennt. Und V-Modell, Sie sehen ganz offensichtlich, vom Anfang bis da oben kann man es wunderbar in einem V anordnen. Und das Entscheidende ist, dass hier auf der linken Seite von der Systemanforderungsanalyse, Systemarchitekturentwurf, Systementwurf, Softwarearchitektur, das ist das, was Sie immer nur gemacht haben, also Softwareentwurf. Ja. Dass den Stufen immer direkt Teststufen gegenüberstehen. Also auf der linken Seite Entwurf, rechts der zugehörige Test. Und daraus entnehmen Sie bitte die relative Bedeutung von Tests. Tests sind genauso wichtig wie das eigentliche Software-Schreiben. Gut, so ist es nun mal. Und Tests bedeuten auch denselben Aufwand, haben wir ja auch schon betrachtet, etwa 50%. Also diese Korrelation, diese Zusammengehörigkeit, die existiert. Gut, und jetzt können wir uns mal, wenn wir jetzt beim Thema Test sind, den rechten Rand anschauen. Und dann haben wir als erstes, als unterstes, das wir jetzt als erstes behandelt, den sogenannten Unit-Test. Unit ist allgemein, steht also für Module, Programme, Unterprogramme, Units oder auch einzelne Klassen, die getestet werden sollen. Ganz typisch ist das, dass das Ihr Job ist. Der Job heute des Entwicklers. Fast immer. Theoretisch kann man natürlich darüber nachdenken, ob es nicht günstiger wäre, dass andere Leute die Tests machen. Aber das reale Leben ist nicht immer so, wie die Theorie es uns vorgibt, sondern Realität ist, und das haben Sie ja auch erlitten in den Übungen, Sie müssen die Tests selber machen. Bei aller theoretischen Unsicherheit, die damit einhergeht, Betriebsblindheit und so weiter und so weiter. Aber Das ist der Standard. Was ist das Testziel? Also das Testobjekt oder den Testgegenstand, den haben wir klar geklärt. Das ist ein Modul, den Sie zuhauf entwickelt haben. Das ist ein Programm. In Python unterscheidet sich das ja kaum. Das ist ein Unterprogramm vielleicht, Units oder Klassen. Also diese Einheiten, die werden getestet. Und zwar als Ziel haben wir was? Die technische Lauffähigkeit, okay, werden wir am Ende noch drüber sprechen, dass nicht diese Exceptions auftauchen, so abgestürzt, technische Lauffähigkeit, und die korrekte fachlichen Teilergebnisse liefern. Das, was Sie spezifiziert haben oder hatten zuvor oder Ihnen jemand anderes vorgegeben hat. Das ist der Unit-Test. Also eigentlich alles das, was Sie unter Test bisher verstanden haben, hoffe ich zumindest. So, als nächstes in dem V-Modell, das sind ja die Besserwisser, die immer alles genau wissen, nach dem Unit-Test kommt der Integrationstest. Gut, das haben Sie teilweise dann auch gemacht, weil hin und wieder haben Sie Module importiert, Import, irgendwas. Ja, und dann haben Sie natürlich die Schnittstellen getestet, ob Sie diese Module auch richtig benutzt haben. In realen, richtigen Softwareprojekten ist ganz typischerweise der Freitag so ein Integrationstag. Das heißt, wir lassen die Entwickler 4 Tage lang arbeiten, die basteln an ihrem Programm rum und freitags machen wir den Integrationstest und gucken, ob das, was wir zwischendurch entwickelt haben, dann auch in Summe wieder läuft. Und dass das keineswegs so sein muss, gerade wenn Sie, das liegt jetzt nicht an Ihnen, würde bei Ihnen und Ihnen genauso schief gehen, jeder an einem Programm rumwerkelt, dass das dann wieder zusammenpasst, ist keineswegs sichergestellt. Die Hauptproblematik dieser Thematik werden Sie dann im Softwarepraktikum kennenlernen. Da, wo Sie Schnittstellen definieren sollen, nicht Schnittstellen vorgegeben sind von irgendwelchen Bibliotheken, sondern Sie selber haben alle Freiheit, das zu machen und halten sich dann nicht dran, so wie das Leben halt ist. Ja? Und genau das würde im Integrationstest aufgedeckt. Und den Integrationstest macht man nicht nach 2 Monaten Programmierarbeit, jetzt stecke ich es mal zusammen und übermorgen läuft es, wird nie funktionieren. Wegen unserer Imperfektion. Wir sind halt so. Und last not least kommt dann der Systemtest, der dann immer noch zeigt, dass eigentlich gar nichts funktioniert. Und ganz am Ende kommt der Abnahmetest, dann wenn der Kunde mal ausprobiert, was Sie programmiert haben, ob das auch das ist, was ihm weiterhilft oder das ist, was er sich gewünscht hat. Ja, das ist ein ganz schönes Testszenario. Kommt jetzt darauf an, was meinen Sie, so ein Systemtest oder Abnahmetest, wenn Sie ein wirklich großes Software-System haben, dann dauert das schon, ja, Personenjahre. Da sind viele, viele Leute drin und da lohnt es sich dann auch, vieles zu automatisieren und so weiter. Aber bevor man automatisieren kann, muss man es erstmal von Hand können. Und das von Hand können fokussieren wir jetzt im Folgenden nur auf den Unit-Test. Wir gehen gar nicht weiter. Sehen Sie aber auch aus den Beschreibungen, Integrationstest. Na, wenn Sie mal Import Mass gemacht haben, viel weiter ging es ja nicht, oder Import OS, dann ist das nicht etwas, was man groß unterscheiden muss. So, das war alles so, dürfen Sie so ruhig zu sagen, da kann der Kromka ja schon drüber erzählen. Was bedeutet das für mich? Das sage ich Ihnen jetzt, nämlich wenn wir anschauen, wie Python diese Art von, ja, Tests unterstützen. Wir werden uns als erstes noch mal kurz über die Fehlerarten auseinandersetzen. Das heißt, welche Arten von Fehler gibt es? Das sollten Sie schon unterscheiden. Und dann werden wir diese Komponententests oder Unit-Tests, Modultests genauer betrachten. Nämlich, was ermöglicht uns die Programmiersprache Python an dieser Ecke? Und das erste ist eine Benutzung von den Modulnamen, nämlich Underscore-Name. Erkläre ich gleich, wie das noch geht. Python hat eine spezielle Sache, die heißt Doc-Test. Werden wir auch kennenlernen. Unit-Test werden wir nur noch die Grundzüge kennenlernen, weil das führt dazu, dass Sie viele neue Begrifflichkeiten noch lernen müssen, Asserts und so weiter und so weiter. Aber Sie sollen wissen, dass das eigentlich die professionelle Vorgehensweise ist, zumindest wenn Sie ein großes Projekt haben. Und so ein bisschen weh tut mir das schon, dass ich Ihnen das nicht noch richtig beibiegen kann. Und ich persönlich bin ein großer Freund von der testgetriebenen Softwareentwicklung. Das heißt, test first. Aber das können Sie mir jetzt glauben, können Sie sagen, okay, da kommt gerade ein Freund davon, mich interessiert das nicht. Sie können trotzdem die Klausur bestehen. Gut, gucken wir uns mal an, welche Fehlerarten es gibt. Zunächst erstmal die syntaktischen Fehler. Die sind ja am Anfang, so wenn man absoluter Anfänger ist, sind ärgerlich, weil der Interpreter immer sagt, Patsch gilt nicht, ja. Ihnen immer auf die Finger haut. Aber das ist ja sehr, sehr früh. Sie haben es ja gerade vorher getippt. Ja, und relativ leicht erkennbar. Also der Interpreter zeigt Ihnen diese Fehler direkt an. Sind meist nur Tippfehler oder so ein bisschen Verständnisfehler am Anfang. Aber nachher, jetzt werden Sie sich über einen Syntaxfehler nicht mehr aufregen. Also bin ich ganz sicher, ist halt so, vielleicht passiert das nochmal bei einem neuen Konstrukt. Dann kommen die semantischen Fehler. Da habe ich Ihnen jetzt zwei Programme, die sind fast identisch. Der einzige Unterschied ist der, dass das else hier die erste Schleife abschließt, das else hier die zweite Schleife abschließt. Und das ist etwas, was ratzfatz bei Ihnen sicherlich auch schon tausendmal passiert ist. Ja? So Kleinigkeiten nach, wie blöd kann man sein? Und wenn Sie jetzt genau schauen, okay, die Unterschiede dieser beiden Programme sind schon gravierend. Sie verhalten sich einfach ganz anders. Und zwar nur deshalb, weil Sie einmal diese else hier so ein Stückchen weiter nach rechts geschrieben haben. Ja, und das ist ein echter semantischer Fehler. Syntaktisch laufen beide Programme, können sich gerne rausgraben. Wunderbar, nur mit ganz anderem Verhalten. Und an diesen Fehlern haben Sie gesessen und gesessen und ja, dann, ich guckte ja samstags nachmittags, wenn die Abgabe von EPR immer waren, habe ich meistens um 12 Uhr, um 2 Uhr und um kurz vor 4 geguckt und 2 Uhr, da waren dann so 50, 60 Abgaben und dann in dieser Zeit von 2 bis 4 Uhr kamen noch 200 dazu. Und das haben Sie gar nicht erlebt, ne? Haben Sie gar nicht gemerkt. Ne? Ja. Aber das ist ganz normal. Und das ist auch der Grund, und das müssen Sie natürlich erleiden, dass dann eben noch Fehler in dem Programm drin waren. Und ich hoffe, die Tutoren haben Ihnen dann richtig Punkte abgezogen. Okay. Ja, es ist so. Das sind die schwerwiegenderen Fehler, das, was wir als semantische Fehler bezeichnen. Aber die Fehlerwelt ist ja noch längst nicht zu Ende. Es gibt da noch echt logische Fehler. Und echt logische Fehler sagt, okay, im Detail hatten Sie einen komplett falschen Lösungsansatz. So würden wir es definieren. Beispielsweise aufgrund eines Fehlschlusses, einer falsch interpretierten Spezifikation, dass Sie es einfach falsch verstanden haben, ja. Das heißt, Sie haben die Aufgabe nicht wirklich richtig interpretiert, weil wir machen ja keine Fehler, aber Sie. Und Ja, was halt falsch? Das ist natürlich etwas, da haben Sie jetzt tagelang drauf programmiert, aber die Aufgabe nicht richtig gelesen und Käse war es. Ist nie vorgekommen. Ne? Ich glaube, eine Ihrer Kommilitoninnen hat da eben gerade genickt. Auch sowas ist passiert. Das sind richtig schwerwiegende Fehler. Und das am Samstagmorgen dann festzustellen, ist natürlich richtig Käse. Um das mal deutlich zu sagen. So einen syntaktischen Fehler am Samstagmorgen noch, den kriegen Sie alle mal weg. So ein logischer Fehler, der macht Probleme. Und Designfehler, naja, die konnten bei Ihnen noch gar nicht auftreten, weil Sie gar keine großen Designprobleme hatten. Ja? Aber es ist eine Fehlerart, wenn ein Projektleiter das Projekt falsch angelegt hat, dann können auch 100 Leute Mist programmieren. Im Ergebnis. Ist halt so. Okay. Aber ganz generell gilt, je früher im Entwicklungsprozess Sie einen Fehler finden und dieser Fehler auftritt, kenntlich wird, umso besser. Nicht nur, dass Sie am Ende ab 2 Uhr nervös werden, wenn Sie um 4 Uhr abgeben müssen. Das ist normal. Ganz generell ist es so, es wird immer teurer, weil Sie, wenn Sie da dann einen Fehler feststellen, gegebenenfalls ganz andere Maßnahmen ergreifen müssen, das Design ganz verändern müssen, nach einem anderen Algorithmus suchen müssen oder was auch immer, was richtig schlimm ist. Also je schneller man es findet, umso besser. Das ist so wie im richtigen Leben. Früh die Fehler erkennen, je kleiner ist das Problem. So, und jetzt wollen wir uns gucken, was die Programmiersprache Python uns dazu bietet. Sie wissen ja längst, dass jedes Python-Modul, wenn es läuft, ein Attribut underscore underscore Name underscore underscore hat. Warum so viele Underscores? Was sagt Ihnen das? Ihnen oder Ihnen oder Ihnen? Diese Underscores, diese... Underscore, Underscore, Name, Underscore, Underscore, sagt was? Ja? Bitte? Nee, ein Konstruktor ist das nicht gerade. Aber es ist... Hey! Ja... Ja, aber, Leute, das müsst ihr aber jetzt eine Woche vor der Klausur, müsst ihr das langsam wissen. Ne? Darf ich das so sagen? Ja, darf ich. Also Sie können sich ja eh nicht dagegen wehren, das ist das Schlimme. Aber Underscore, Underscore, was heißt das? Bitte? Das heißt, es soll private sein. Und der Interpreter macht auch was? Es ist in Python noch zugreifbar, aber nur über Name Mangling. Das heißt, wollen Sie auf so ein Attribut, oder über, auf so eine Funktion zugreifen, dann sagt der Interpreter, Patch kenne ich nicht. Ja, da hilft er Ihnen. Das heißt, Sie können vorher sagen, das ist nichts für die Außenwelt. Dass Python es erlaubt dann, wie man das austricksen kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber das sollte der andere nicht tun. Nun, Sie sind aber nicht für die Welt verantwortlich. Sie haben Ihre Aufgabe gemacht, haben gesagt, das ist private. Und ich möchte auch, dass das privat bleibt. Okay. Was heißt denn das jetzt hier noch, wenn da noch 2 hinterkommen? Das heißt zunächst erstmal dasselbe wie hier. Finger weg. Ja? Normalerweise Finger weg. Aber wenn das so ist, ist es irgendetwas mit einer speziellen Bedeutung. Das heißt, der Interpreter macht da etwas Spezielles mit. Und in diesem Fall macht er etwas, Er legt nämlich beim Start eines Projektes etwas für Sie an dieser Stelle. Rufen Sie das Modul direkt auf. So steht in underscore, underscore, Name, underscore, underscore der Wert, underscore, underscore, Main, underscore, underscore. Verstehen Sie, da ist einfach dieser Ausdruck, underscore, underscore, Name, underscore, underscore, identisch mit Name. Das heißt, Sie können abfragen im Sinne einer Self-Inspektion, wurde dieses Modul direkt aufgerufen oder wurde es importiert? Wenn es importiert wurde von einem anderen Programm, dann steht da der Modulname drin. Das Modulname ist der Name des Files, aus dem es geladen wurde. Ist es als Hauptprogramm gestartet, steht da Main drin. Das ist dieses Spezielle, was der Interpreter für Sie macht. So, und jetzt haben Sie die Chance zu sagen, okay, wenn ich dieses Modul alleine aufrufe, nur das Modul, nicht importiere, dann will ich es testen. Das ist eine Interpretation, das ist nicht, Python schreibt das nicht vor, aber Sie können dieses Konstrukt dazu nutzen. Und dann wird ein bestimmter Testcode ausgeführt. Und zwar nur dann. Sie können also unterscheiden, wird dieses Modul von einem anderen aufgerufen, um die Services in Anspruch zu nehmen, oder sind Sie es als Programmierer, der dieses Ding aufruft, um es wahrscheinlich zu testen. Denn was wollen Sie ja sonst mit Ihrem Modul? Sie wollen es ja nur testen. Sie schreiben es ja. Also rufen Sie es als eigenes Programm auf. Das sieht so aus dann, was weiß ich, hier Beispiel Modul zur Berechnung der Fibonacci-Folge. Oben den Docstring, ja, vergessen Sie ja nie mehr im Leben. Gut, und dann kommt da irgendein Programm, DefineFib. Okay. Und jetzt schreiben Sie unten an Ihren Code diesen Teil dran, nämlich if Name gleich Main. Das heißt, wenn Sie es selber aufrufen, und zwar nur dieses Modul, dann wollen Sie es testen und dann schreiben Sie hier Ihre Testfälle hin. Genau hier. Und das heißt einfach, Sie haben ein paar Sachen ausgewählt, zum Beispiel Fibonacci von 0 muss 0 sein, nur dann ist es richtig. Fibonacci von 10 muss 55 sein. Das sind die von Ihnen bestimmten Testfälle. Okay? Das haben Sie. Und die schreiben Sie da rein. Wie viel Sie da reinschreiben wollen, ist vollkommen Ihnen überlassen. So, und dann schreiben Sie unten hin Print. Wenn das das Main-Programm ist und das hier nicht abgestürzt ist, dann war der Test erfolgreich. Das heißt, wenn diese ganzen Bedingungen hier erfüllt waren, also FIP von 0 gleich 0, FIP von 10 gleich 55 und so weiter, egal was Sie da hinschreiben. Und else, wenn dieser Ausdruck da nicht wahr ist, dann kommen wir ja in den else-Zweig, dann haben, wissen Sie, okay, irgendwas ist faul. Sie wissen noch nicht, was faul ist, aber auf diese Art und Weise haben Sie gewissermaßen einen Quick-Summen-Check für Ihr Modul. Das ist nicht besonders stark, also noch nicht so richtig mächtig. Ja. Darum gibt es ja auch noch andere Testmethoden, aber Sie können es benutzen. Also nochmal, wir nutzen einfach das Konstrukt, ob wir es selbst gestartet haben, wenn wir unser Modul selbst gestartet haben, dann interpretieren wir, sollen die Tests ausgeführt werden. Und wenn nicht, lassen wir es. Okay? Das heißt, benutzt Ihr Kollege dieses Modul, was Sie geschrieben haben, dann wird er nie sehen, die Tests waren erfolgreich und das stört auch nicht. Okay? Das ist Der Sinn und die Möglichkeit. Okay. Nicht sehr mächtig, so hatte ich geschlossen. Richtig, darum gibt es auch noch weitere Methoden. Zum Beispiel ein Test mit dem Doc-Test-Modul. Dieses Modul müssen Sie in Ihrem Programm laden. Das heißt, Sie müssen Modul Doc-Test importieren. Sie wissen ja natürlich längst, wie Sie das machen inzwischen, aber wir sehen es gleich auch nochmal. Der eigentliche Test, das heißt diese ganzen Testfälle, die wir hier unten ja dahin geschrieben hatten, hier, ja, so ein bisschen verschämt, die schreiben wir jetzt in den Docstring hinein. Das heißt, da stehen die Testfälle und noch etwas, was dieses Modul macht, man kann diese Testfälle sehr leicht aus einer interaktiven Sitzung, die Sie einmal durchführen, importieren. Das heißt, so sieht das dann aus. Sie haben wieder dieses Programm FIB, was die Fibonacci-Folge berechnen soll, als Testobjekt. Sie schreiben oben drüber Import DocTest. Und damit importieren Sie ein Modul, der bestimmte Services für Sie leistet. Und dann kopieren Sie nach der ersten Zeile oder nach der Modulbeschreibung, der Dokumentationsbeschreibung, einfach eine interaktive Sitzung, die Sie einmal ausgeführt haben. Nämlich, wenn Sie FIB 0 aufrufen, erwarten Sie ja, dass 0 herauskommt. Genau das heißt das. Rufe FIB 0 auf, also FIB mit Argument 0, das Ergebnis soll 0 sein. Sie können da natürlich alles reintippen, aber wenn das Ding einmal funktioniert hat, können Sie es direkt aus einer interaktiven Testsession da rein kopieren. Sehen Sie, wie einfach das funktioniert. Hallo. Hallo, hallo. Das geht noch, ne? Ja, es muss irgendwo hier runterliegen. Die Klammer, es ist nur die Klammer abgegangen. Aber ganz schön weit. Ah, hier hinten. Alles da. Ach ja. Kramka, bist du blöd, Mensch. Kriegen das ja jetzt wieder rein. Gar nicht, ich halte das jetzt so. Wenn du mein Mikrofon hast, so geht's auch. Gut. Also, nochmal. Sie benutzen oben den Platz im Dokumentationsteil und schreiben da Ihre Testfälle rein. Und die Semantik dieses Testfalls FIB 0 ist gleich 0, FIB 1 ist gleich 1, FIB 10 ist gleich 55. Das ist die Semantik, die Sie damit ausdrücken. Und im Fehlerfall kriegen Sie dann so ein, von dem Modul DocTest, kriegen Sie einen solchen Report, der sagt, ich habe den File Fibonacci.doctest.py untersucht, in der Zeile 8 hatte ich einen Fehler, das heißt, ich habe erwartet, als Ergebnis beim Aufruf von FIB 0, habe ich 0 erwartet und 1 bekommen. Das sagt er Ihnen fast im Klartext. Und noch mehr darüber hinaus, das meldet er ja nur im Fehlerfall. Er sagt dann auch, wie viele Fehler er im Ganzen gefunden hat. Ja, das ist Arbeit, das zu machen. Aber wissen Sie, wie viele interaktive Sessions Sie sich damit ersparen und immer wieder die gleichen Fehlerfälle durch, also die gleichen Testfälle durchprobieren und dann doch welche vergessen und der blöde Tutor findet dann ausgerechnet den? Ja, genau, das können Sie hiermit vermeiden, wenn Sie diese Möglichkeit nutzen. Gut, und das ist quasi ein kleines Python-Special. Jetzt kommt die nächste Möglichkeit, und das ist Unit-Test. Und das ist etwas, weil es sehr, sehr erfolgreich in Java war, nämlich mit dem JUnit, was quasi nach Python übertragen wurde. Ja? Und das ist heute die Standardmethode. Der Unterschied zum Modul Doc-Test ist der, dass die Testfälle beim Unit-Test in einem separaten File stehen. Also nicht im Programmfile, sondern separat. Okay? Der Vorteil daraus ist, dass die Programmdokumentation und die Testbeschreibungen voneinander getrennt sind. Das ist aber natürlich gleichzeitig auch der Nachteil, weil Sie können dann die Versionen durcheinander werfen. Der Nachteil ist aber, dass Sie einen erhöhten Aufwand bei der Erstellung der Tests haben. Aber verglichen mit dem Unit-Test, wo Sie ja nur testen können, ob irgendein Aufruf ein bestimmtes Ergebnis liefert, wie hier FIP 0 liefert das Ergebnis 0, ja, haben Sie beim Unit-Test sehr, sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten. Dumm daran ist nur, wenn Sie das wirklich benutzen wollen, müssen Sie es vorher lernen. Gut. Aber so sieht das dann auf. Sie machen auch wieder Import, Unit-Test. Also ich habe hier vergessen, sehe ich gerade, das einzufärben. Aber in der Klausur kriegen Sie die Programme auch nur so nicht eingefärbt. Also Import, Unit-Test. Und dann importieren Sie in Ihr Testfile, also das ist das Testfile, die zu testende Funktion, nämlich Import FIP, und jetzt schreiben Sie eigene Testklassen. Ja, das ist jetzt streng auch objektorientiert, aber auch verständlich. Nur von diesen Sachen, also was assert equal heißt, FIP 0 soll 0 ergeben. FIP 1 soll 1 ergeben, FIP 5 soll 5 ergeben, FIP 10 soll 55 ergeben, FIP 20 soll 6775 ergeben. Das haben Sie vorher als Testfälle definiert und haben Sie hier so reingeschrieben. Und Sie machen wieder typischerweise hier unten diese Sachen if name gleich main. Also für den Fall, dass Sie dieses Modul zum Test aufrufen, da starten Sie unitest.main, das heißt genau dieses Programm, das Sie da oben geschrieben haben. Gut, so sieht das aus. Und hier gibt es jetzt eine ganze Menge Testcases, die ich Ihnen jetzt nicht mehr aufgeschrieben habe, weil das jetzt so in der Übersicht zu sehen, das können Sie in jedem Buch nachlesen oder das können Sie hier beim Python-Kurs nachlesen. Das ist nicht der Punkt. Richtig können würden Sie das erst dann, wenn Sie es geübt haben. Also ohne Übung geht das halt nicht. Dann ist das so aufwendig, dass es keinen Sinn macht. Und leider haben wir da keine Zeit mehr für. Ich sage es bewusst leider, weil der nächste Kurs, da wird das sicherlich weiter nach vorne gezogen. Ja, okay.
Auf der vorigen Folie war ein Fehler, und zwar Fibonacci von 5 gehört nicht 5 Ergebnis,
Fibonacci von 5 sollte. Ja, das ist Quatsch. Ja. Dankeschön. Habe ich Käse geschrieben. Sehen Sie, haben Sie eigentlich schon den Unit-Test Krömker gemacht? Können Sie ja noch mal programmieren. Okay, dankeschön. Es gibt viel mehr, was Sie dazu können müssen, aber das Wichtigste ist, Sie müssen es geübt haben. Für Sie heißt das jetzt ganz klar, für nächste Woche Freitag, es kommt keine offene Aufgabe dazu. Also alles, was Sie nicht geübt haben in EPR oder so, kommt nicht dran. Aber so eine Frage oder zwei auch im Multiple-Choice-Teil, das könnte schon sein. Also Sie sind nicht umsonst gekommen heute Morgen. Okay, und Sie haben es nicht nur für sich selbst gemacht. Am Ende doch. Okay, so viel zum Thema Testen. Und ich glaube, Sie können sehr, sehr leicht aus dem, was ich gesagt habe, schließen, dass man da viel, viel, viel mehr machen könnte. Ja. Gut. Durchatmen. Wie spät haben wir? Ja, meine Uhr ist kaputt. Was ist, wo ist, ist hier überhaupt eine Uhr? Bitte? 10.23 Uhr, sehr gut. Das heißt, ich habe noch fast die Hälfte der Zeit. Gut. Also, durchatmen. Software-Tests sind erledigt. Wir wollen noch zu diesen Exceptions kommen, die Sie eigentlich alle kennen. Was sind denn das überhaupt? Rein sprachlich bedeutet Ausnahme, Exception ist ja nichts anderes als eine Ausnahme, dass es von der Regel abweicht. Also ein Sonderfall ist, so steht es im Duden. Ich habe es nachgeschaut. Also implizit bedeutet Ausnahme dann auch etwas, was selten auftritt im Verhältnis zum Normalfall. Bei der Programmentwicklung sind Fehler und Exceptions leider der Regelfall, aber auch die ganze Behandlung, und das ist etwas, was durchaus wichtig ist, die Exception-Behandlung ist sehr, sehr aufwendig. Verglichen mit einer einfachen Abfrage ist die Exception dazu, meinetwegen Abfrage auf 0, ob der Nenner irgendeines Bruchs gleich 0 ist, das verglichen mit der Exception, die feststellt, da ist eine Division durch 0 probiert, da ist die Exception 100-mal so aufwendig. Also es ist nichts für den Regelfall, aber es gibt Fälle, wo es Sinn macht, und das Exception zu benutzen. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne auch noch nahebringen. Also Ausnahmen bezeichnen Situationen, Ausnahmen oder Exceptions oder Ereignisse, in denen der programmierte Kontrollfluss nicht fortgesetzt werden kann oder soll, ohne dass danach schwerwiegende Probleme entstehen. Beispiel, Sie dividieren irgendwo durch 0. Sie dividieren durch eine Variable und die ist nun mal zufällig 0. Was soll der arme Interpreter daraus schließen? Er sagt, erased eine Exception, erased eine Ausnahme. Wahrscheinlich lässt das sogar die Hardware machen. Das heißt, Ihr Programm ist normal gelaufen und jetzt kommt Ausnahme, Exception. So. Das heißt, Ihr Prozessor, so ist es dann angelegt, geht in eine Exception-Routine. Der normale Programmlauf wird unterbrochen. Das ist absolut vergleichbar mit dem Sprung in ein Unterprogramm. Nur, dass er jetzt in eine Fehlerbehandlung springt. Okay. Genau das steht hier nochmal. Und diese Exception-Routine, diese Fehlerbehandlung kann jetzt entscheiden, okay, ich kann das Problem korrigieren.
könnte es entscheiden können. Zum Beispiel, wenn das Problem darin liegt, dass der User eine Zahl eingegeben hat und er nicht übersehen hat, dass das zu einem Nenner wird und er hat die 0 eingegeben, er sollte aber etwas eingeben ungleich 0, dann kann das Programm sagen, hallo, du hast versucht durch 0 zu dividieren und bitte gib doch eine Zahl ungleich 0 ein und dann geht's weiter. Das sind auch so ganz typische Sachen. Ihre Benutzer in interaktiven Sessions sind das Schlimmste überhaupt. Die machen nur Mist, nur Fehler. Und die müssen Sie dann irgendwie abfangen. Okay, wenn Sie clever sind, machen Sie das durch If-Abfragen. Aber manchmal ist das halt schwer erkennbar und dann führt das zu einer Exception. Das heißt, irgendwo versuchen Sie unangemessen durch 0 zu dividieren und das wäre dann eine echte Ausnahme. Okay. Hier steht das nochmal, genau das, was ich Ihnen gesagt habe. Einmal sagen Sie, ich kann reparieren, dann würden Sie wie bei einem Unterprogramm zurückkehren. Dazu müssen Sie aber Vorkehrungen treffen, automatisch geht das nicht. Oder es führt zum Programmabbruch. Und das ist jetzt so, wenn Sie eine Division zum Beispiel durch 0 machen, da sagt der Interpreter, Doofmann, du bist der Programmierer, die Programmiererin, ich kann dir nicht helfen, ich breche das Programm ab. Das ist dieses Patsch auf die Fingerchen hauen. Das normale Programm wird einfach abgebrochen, der Interpreter sagt, da ist eine Division durch 0, keine Ahnung, wie das kommt, woher das kommt, ich breche ab. Weil Division durch 0 kann ich eh nicht ausführen, was soll ich denn da hinschreiben? Und das jetzt einfach so weiterzumachen, wäre in jedem Fall falsch. So. Bevor wir jetzt das weiter betrachten, wie wir das dann auch abfangen, fragen wir uns erst doch mal, woher kommen denn diese Fehler, die überhaupt zu Exceptions führen? Das sind meist das können programminterne Ursachen sein oder externe Ursachen. Also interne Ursachen würden wir dann auch Traps nennen oder Fallen. Das wird irgendwo gefangen. Nämlich zum Beispiel von der Hardware eine Division durch 0. Da sagt der Arithmetikmodul Ihrer Hardware geht nicht. Typ ist nicht definiert, kann ich nicht durchführen. Ich zeige das an und zwar durch eine Exception, durch eine Ausnahme. Weil von mir aus ist das nicht behandelbar. Dieser kleine Hardware-Arithmetik-Modul, der da jetzt kriegt 10 durch 0, der kann das nicht behandeln, weil er keine Ahnung hat, wo die 0 herkommt. Okay? Darum sagt er, Ausnahme geht nicht weiter. Es könnte aber auch ein Typfehler sein. Ja, der würde im Interpreter auffallen. Der Interpreter überprüft, der macht ja eine Typprüfung und sagt, Patsch, du versuchst, also das muss ja, einfache Typen werden ja, gibt es ja keine Typfehler in der Art, aber bei komplizierteren Typen, bei Objekten, du versuchst, das Objekt vom Typ X einem Objekt vom Typ Y zuzuweisen, das geht nicht und darum Patsch, aus, vorbei. Kann ich nicht. Das kann nur ein Fehler sein. Also raised er oder erzeugt er eine Exception. Oder auch das Betriebssystem kann Exceptions erzeugen. Okay. Auch Software Interrupts werden wir ganz knapp noch besprechen. Natürlich auch der Typfehler hier schon ist ein Software-Interrupt, oder Überschreitung vorgegebener Speichergrenzen. Auch das wäre ein Software-Interrupt. Das heißt, es kommt nicht von der Hardware, sondern wird von bestimmten Programmteilen erzeugt. Okay. Es gibt aber auch programmexterne Sachen. Zum Beispiel Übertragungsfehler auf den Bussen, also in der Hardware. Wenn so etwas auftritt, da kann die Hardware nichts dran machen und okay. Wenn es ein Programm ist, das nicht abstürzen darf, ja, dann müssen Sie es irgendwie versuchen zu behandeln. Kann natürlich sein, dass das ein zufälliger Fehler ist, den man durch Wiederholung nochmal ausführen, also nochmal versuchen kann. All das ist möglich. Andere externe Fehler sind, Sie haben an Ihrem Prozessor die Reset-Taste gedrückt. Naja, prima. Ist schön, wenn Sie im Anwendungsprogramm darüber Bescheid bekommen, wenn es nicht einfach so... Wenn das nicht einfach so abstürzt nur. Aber oft müssen Sie gar nichts machen, aber angenommen, Sie haben noch Files offen, sind noch nicht ordentlich geschlossen, dann wäre es gut, das zu wissen, dass Sie es nämlich gerade noch schließen, bevor dann quasi der Reset hart durchgeführt wird. Darum bekommen Sie die Chance. Sie werden gleich sehen, wie das geht. Oder Sie alle kennen das, habe ich Ihnen früh schon gezeigt, Ctrl-C, eines der wichtigsten Kommandos, die Sie kennen. Programmabbruch ist ein Keyboard-Interrupt. Also ein Keyboard-Interrupt ist ein spezieller Interrupt, ist wirklich dieser Ctrl-C, ist nicht das Drücken einer Taste, einer beliebigen Taste. Ja? Achtung, aber das ist nur ein Name. Also allgemein, diese Sachen beruhen auf meist Fehlersituationen und es gibt noch andere Sachen wie Hardware-Interrupts, meist I.O., zum Beispiel die Platten brauchen vergleichsweise lange, um die Daten bereitzustellen, verglichen mit ihrem Programm, was das alles rechnen könnte, das könnte... Tausend Sachen, wörtlich, tausende Sachen berechnen, bevor Sie die ersten Daten von der Platte bekommen. Weil man das so programmieren kann, dass man es nutzt, ist es sinnvoll, da das über einen Interrupt zu machen. Diese programmexternen Sachen nennt man auch Interrupt. Oder auch, Sie wissen, dass mehrere Programme gleichzeitig auf Ihrem Rechner laufen, hat Rüdiger Brause Ihnen ja beigebogen, die letzten zwei Mal. Auch das kann sein, dass einfach Ihrem Prozess jetzt die Zeit weggenommen wird und ein anderer Prozess dran ist. Und das sind nicht Fehlersituationen. Hier oben haben wir immer über Fehlersituationen gesprochen, sind auch die häufigsten. Aber Interrupts können auch in gewollten Situationen entstehen. Gut, das hier ist das Schlüsselbild, um zu verstehen, wie das funktioniert. Die Hardware, in der Hardware können Fehler auftreten, gewollt oder ungewollt, die sie nicht behandeln kann, die Hardware, dann erzeugt sie einen Interrupt. Dasselbe kann im Betriebssystem passieren. Sie übergeben dem Betriebssystem einen Filenamen und dieses File gibt es gar nicht. Was soll das arme Betriebssystem machen? Das kann nur sagen, hier, Typ gibt es nicht. Ja. Der Python-Interpreter kriegt eine falsche Syntax angeboten. Was soll er machen? Er sagt, Fehler, Syntaxfehler. Ja. Und das alles geht hoch. Und das Schöne ist, Sie bekommen das als Exception geliefert. Und haben jetzt als Erster, wenn Sie das Anwendungsprogramm schreiben, die Chance, es zu behandeln. Das heißt, all diese Signale, ja nicht alle gleichzeitig, die kommen ja so nach und nach, gehen quasi in eine Queue, in eine Exception Queue Und Sie sind der Erste, der drauf gucken kann und entscheiden kann, ich mag das behandeln, ich kann das behandeln. Und dann können Sie entscheiden, was Sie weitermachen, nämlich können sagen, ich kann es reparieren, das kann sein, oder Sie können sagen, ich kann es nicht reparieren und erzeugen dann wieder eine weitere Exception, die Sie dann nicht wieder abfangen. Und dieses Abfangen geschieht mit Try, Except. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Das sind zwei Schlüsselworte der Python-Sprache. Fangen Sie irgendetwas nicht ab, zum Beispiel Division durch Null, kommt der nächste dran von oben, das wäre der Interpreter. Kriegt der Interpreter gemeldet, da war eine Division durch Null, sagt er, okay, Typ, du Programmiererin hättest das schon ordentlich programmieren sollen, ich kann es nicht reparieren, du hast es nicht abgefangen, also kommt so etwas. In schönem Rot, Traceback, Zero Division Error, Sie haben eine Division durch Null versucht, ich kann es nicht behandeln. Okay? Programmabbruch. Und dann macht es auch alles das, was nötig ist, dass hier wieder diese drei Pfeilchen entstehen. Also dem Betriebssystem, Prozess stoppen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber der Interpreterprozess läuft weiter. Ja? Der Interpreterprozess wird nicht unterbrochen, weil der Interpreter diesen Fehler abgefangen hat. Also, Sie selber haben die Chance, in Ihrem Programm den Fehler abzufangen und zu behandeln. Der Interpreter hat als Nächster die Chance, dieses abzufangen und zu behandeln. Lässt der Interpreter das auch durch, dann ist das Betriebssystem dran. Aber das Betriebssystem ist sehr radikal. Das bricht fast immer sofort alle Prozesse ab, die damit zu tun haben. Aber es schließt oft noch offene Files. Okay, das müsste man im Detail besprechen, was da passiert. Und wenn auch das Betriebssystem diesen Fehler nicht abfängt, ja, dann ist es ein wirklich fatal error, also ein fataler Fehler. Und wenn das wieder auf die Hardware zurückfällt, diese Exception-Behandlung, die Hardware sagt, stopp, aus, Ende, für dich arbeite ich nicht weiter. Kann zum Beispiel, also so eine schöne Reaktion wäre so ein wunderschöner Bluescreen. Ja? Also gab es früher bei Microsoft mal gelegentlich. Aber jetzt überlegen Sie sich, Sie haben ein Software-System gebaut, das bei Ihnen die Bremsen kontrolliert im Auto, also was auch immer da so macht. Ich glaube nicht, dass Sie möchten, dass da mal irgendwann ein Bluescreen erscheint. Das heißt, es ist durchaus wichtig, dass man das im richtigen Moment abfängt. Und zwar immer der Programmteil oder das Programmteil, das es behandeln kann. Ja? Und Sie als Anwendungsprogramm haben die erste Chance dazu. Und dann der Interpreter, dann das Betriebssystem und dann die Hardware. Die Hardware ist aber so doof, die kann nicht viel machen. Aber das ist der Grund, das alles kennen Sie, 10 durch 0 wird nicht funktionieren, führt zu einer Exception und hier ist der Name der Exception, ist auch angegeben, heißt nämlich Zero Division Error. Schon die Schreibweise müsste Ihnen sagen, halt, das kann ja nur eine Klasse sein. Das ist ja ein Klassenname, okay? Und dann sagt der Dame, es ist hier ein bisschen blöd, er sagt nochmal etwas, was mitgeliefert wird, nämlich Division by Zero. Sie können alle benannte Ausnahmen abfangen und Sie werden gleich die Hierarchie sehen, die es da gibt. In Python gibt es sehr, sehr viele Sachen, die Sie abfangen können. Das sind Klassen, die da sind, und die Basisklasse ist die sogenannte Base Exception. Nie verändern, immer so lassen, wie es ist. Und danach kommen sehr hochrangige Exceptions, nämlich System Exit, das heißt, das System hat Ihren Prozess gekillt. Ja, aber Sie kriegen die Chance, wenn Sie dieses abfangen, dieses System Exit, noch was ganz Dringendes zu tun. Das nächste ist Keyboard Interrupt. Das heißt, irgendjemand hat Ctrl-C gedrückt. Sie kriegen die Chance, noch irgendwas zu tun, wenn Sie dieses abfangen. Generator Exit ist eher etwas, was häufiger vorkommt. Da sehen Sie, das wird eben auch genutzt. Das heißt, immer wenn Sie einen Generator-Fall haben, wie dieses Range zum Beispiel, ja, das wird so, das Ende des Range ist ja vergleichsweise selten und wird über eine Exception abgefangen. Oder dann die Exceptions. Und Sie sehen, die sind in einer Hierarchie geordnet. Ich habe sie Ihnen alle aufgeschrieben. Ich glaube, das sind jetzt 3 Seiten, das ist nicht besonders interessant. Merken sollten Sie sich dieses. Es gibt die Base Exception. Von der Base Exception abgeleitet sind System Exit, Keyboard Interrupt, Generator Exit und Exception. Und alle anderen Sachen sind dann nochmal wieder von Exception abgeleitet. Und wenn Sie selber einen Software Interrupt mit Namen Mist erzeugen wollen, dann bitte von Exception ableiten. Ja, also wahrscheinlich heißt der ja dann Mist gemacht oder so, ja, oder so ähnlich. Irgendeine Ausnahme, die Sie abfangen wollen. Auch wichtig, dazu gehören sogenannte Warnings, also Warnmeldungen, die im Interpreter nicht zum Abbruch führen, die aber für Sie als Programmierer hilfreich sind, zum Beispiel, dass Sie ein veraltetes Modul noch benutzen, das in irgendeiner Revision überarbeitet wurde, oder dass man irgendwas Neues benutzen könnte, was immer. Also all die ganzen Warnings stehen hier. Okay. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, einmal die ganzen Built-in-Exceptions, all dieses, einmal durchzulesen. Das sind so rund 3 Seiten. Das jetzt durchzusprechen ist Unsinn. Ja? Einmal durchlesen, was da alles so drin steht und was man damit machen könnte. Das ist die Hierarchie, die Sie sich merken müssen. Warnings sind spezielle Exceptions. Also Beispiel, ein Programm nutzt ein obsoletes Modul, da würde Warnings werden einfach als Warnung auf der Konsole ausgegeben. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil der Ausnahmebehandlung. Nicht nur Python bietet das an, alle modernen Programmiersprachen bieten es an, weil es einfach Fehlersituationen geben kann, die nur Sie als Programmierer vernünftig behandeln können. Zum Beispiel Fehleingaben durch Ihren Benutzer. Ja? Die dann in der Folge zu Fehlern führen, die können nur Sie vernünftig behandeln. Die kann der Interpreter nicht mehr behandeln, die kann das Betriebssystem erst recht nicht behandeln und die Hardware sowieso nicht. Also machen Sie es. Und das machen Sie mit diesem Try-Exception-Block. Und der sieht, ich hoffe, das habe ich nur aufgeschrieben, das habe ich heute Morgen gar nicht mehr kontrolliert. Zum Beispiel Abfangen von fehlerhaften Eingaben sind
typische Situationen. Also, folgendes Programm. Sie haben gesagt, n gleich Integer von Input, bitte geben Sie eine ganze Zahl ein. Und was macht der User? Lieb wie er ist, schreibt da 1.25. Natürlich könnten Sie das abfragen, welchen Typ hat er jetzt, ja? Aber Sie haben das so programmiert. Machen Sie das so, was passiert? Sie bekommen sofort einen Value Error, also eine Exception. Und auch gedacht, for ein Integer mit der Basis 10 haben Sie eingegeben 1.25. Also das ist dieser Wertfehler. Er sagt es Ihnen ganz genau. Okay? Er sagt Ihnen auch, wo das eingefallen ist, aber Sie haben es nicht abgefangen. Der Interpreter sagt, okay, Beste, was ich machen kann, ist, ich sage auf der Konsole Bescheid. Aber ich breche ab, weil ich weiß nicht, wie ich das zu behandeln habe. Das kann der 1001 Gründe haben. Gut. Also, das wollen wir nicht. Dann gehen wir eben her, wir schreiben einen Try-Except-Block in unsere Software hinein. Und Try steht, in dem Try steht der suspicious oder der verdächtige Fall. Also in dem Try steht, versuche diese Eingabe zu machen. Sie als Programmierer wissen aber, dass Ihre...
Ja, so passiert das immer. Ne?
Okay. Dass Ihre Benutzer unzuverlässig sind. Sie wissen ja ganz genau, Ihr Kollege, wenn der Ihr Programm benutzt, dann, und Sie sagen, gib eine Integerzahl ein, dann gibt er garantiert eine Float ein. Sie kennen ihn ja. Okay. Und darum sagen Sie, dieses Stück, weil das so teuer ist von der Bearbeitungszeit, möchte ich dieses kleine Stück, genau dieses Input überwacht haben. Und das schreibe ich in einem Try, in eine Try-Clause. Also Try heißt nichts anderes, überwache diese Zahl. Es steht ja genau dasselbe drin, was ich bisher da drin hatte. Und dann schreibe ich Try except, wenn an dieser Stelle in der Try-Clause eine Ausnahme erzeugt wurde, und zwar genau Value Error. Also, Sie sagen ganz genau, welche Ausnahme, dann, höflich ist er ja, drucken Sie aus, leider keine ganze Zahl eingegeben. Bitte nochmals versuchen. Nicht du Doofmann oder so, sondern leider hast du es nicht richtig gelesen, bitte nochmal. Das können aber nur Sie sagen. Das kann der Interpreter nicht sagen, weil der weiß ja nicht, wie das reinkommt. Sie wissen, wie das gekommen ist, nämlich durch das Input. Sie haben das Input überwacht. Okay? Und wenn nicht, hören Sie oben bei der Try-Clause auf mit Break und gehen unten weiter. Also gucken wir uns jetzt nochmal an, wie das aussieht. Natürlich, er soll genau dasselbe ein. Bitte geben Sie eine Ganzzahl ein. Was gibt er ein? 1.2. Ja, eine Float. Und dann sagt dieses Programm, die Exception ist abgefangen in Ihrem Programm. Und es sagt ganz häufig, leider, ganz höflich, leider keine ganze Zahl eingegeben. Bitte nochmal versuchen. Und gibt bitte, dann sagt der Break, springt wieder hoch. Wiederholt das einfach. Wiederholt einfach diese Ausführung, bitte gib eine ganze Zahl ein, und er macht es und tatsächlich kommt dann unten raus, weil wir es so programmiert haben. Genau so, danke, jetzt geht's weiter. Natürlich würden Sie das in Realitas nie so dann formulieren, das ist ja nur hier so. Gut. Natürlich kann man auch mehrere Ausnahmen abfangen gleichzeitig. Das heißt, diese Try-Except-Clause, except fängt genau einen Typ Fehler ab. Ja? Sie können da ruhig mehrere Except Clauses drin haben, kein Problem. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Value Error, machen wir genau das, was wir eben hatten. Und dieses Except, ohne dass Sie irgendeinen speziellen Fall angeben, fängt alle anderen Exceptions ab. Also jegliche. Okay? Könnte auch ein Ctrl-C sein. Und dann sagt er, hey, den Fehler habe ich nicht erwartet. Also in diesem Beispiel jetzt. Versuch's nochmal. Wenn Sie also, ja, ich habe es gesehen, wenn Sie also anstelle von 1.2, dem Float-Wert, jetzt Ctrl-C eingeben, würde er sagen, nicht erwarteter Fehler, versuch's nochmal. Ich bin gar nicht so ganz sicher. Keyboard Interrupt könnte einen höher sein, aber egal. Gut, jetzt Sie. Naja, es ist, kommt ja darauf an, welche Art von Fehler aufgetreten ist. Ja? Sie haben ja gesehen, wie viele unterschiedliche Fehler es gibt. Und je besser man Bescheid weiß, umso genauer kann man reagieren. Also das ist ja jetzt nichts für ein Standard-Anwendungsprogramm. Ein Standard-Anwendungsprogramm, da hätte ich dieses Fehler, würde ich von Ihnen erwarten, dass Sie clever sagen, den frage ich mit der If-Clause ab. Ja? Das hier sind eher Mechanismen für Programme, wo, was weiß ich, irgendwelche Sensoren Ihnen zum Beispiel Daten liefern. Da wissen Sie nie, was da passiert. Ja, ob die Daten valide sind oder nicht. Ja. So beliebige Sensoren verhalten sich ähnlich schlecht wie Ihre Benutzer. Also, und es gibt auch noch eine Else-Clause. Das heißt, wenn nichts aufgetreten ist, können Sie da noch reinschreiben, Else und dann irgendwas. Gut. Und dann gibt es noch ein Finally-Zweig, auch das gibt es noch. Das sind jetzt Gefriemel hier. Finally, der Else-Zweig wird ja nur ausgeführt, wenn keine Exception aufgetreten ist. Der Finally-Zweig wird immer ausgeführt, egal, ob eine Exception aufgetreten ist oder ob keine aufgetreten ist. Gut. Und jetzt müsste ich Ihnen noch was erzählen, nämlich wie Sie selber eine Exception erzeugen können. Wie gesagt, man macht das tatsächlich nur in Ausnahmefällen und der Ausnahmefall ist so selten, dass ich Ihnen das jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben habe. Ich habe es vorgesehen, ich habe es vergessen. So. Aber ich habe eine gute Ausrede gefunden. Ne? Nee, die lächeln gar nicht. Okay, egal. Dann fasse ich es zusammen. Das war jetzt die ganze Vorlesung. Wie spät haben wir jetzt?
54.
Okay, eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ja. Ja, weil meine Batterie ist out of Strom gegangen bei meiner Uhr. Da hat es keinen Sinn, dass ich die Uhr umhabe. Testen, der erste Teil der Vorlesung, ist ein ganz wichtiger Zweig des Software Engineering. Und wird Sie im Laufe Ihres Studiums noch viel, viel, viel beschäftigen. Sie werden das auch viel systematischer nochmal hören. Dies war nur ein erster Anklang. Gut für Sie, dass Sie es in der Klausur nicht programmieren müssen, weil wir es nicht geübt haben, aber Sie sollten es wissen, was ich Ihnen heute dazu erzählt habe, für den Fall, dass in den MC-Fragen dazu etwas kommt. Vor allen Dingen im Programmierpraktikum werden Sie hierzu noch sehr, sehr viel erfahren, eben dann auch zum Integrationstest und so weiter. Exceptions sind eigentlich Ereignisse, die man nicht haben will oder um die Sie sich nicht kümmern wollen. Leider ist es so, dass es immer wieder vorkommt,
beliebige Sensoren, was weiß ich, Lagesensoren oder all dieses, was wir heute so haben, liefern die merkwürdigsten Werte. Wenn Sie im Internet arbeiten, kriegen Sie die merkwürdigsten Meldungen zurück. Wenn Sie User-Eingaben machen lassen, kriegen Sie auch merkwürdige Ergebnisse, die nicht zu Ihren Planungen passen. Und dann kriegen Sie unter Umständen eine Exception. Und wenn Sie das für möglich gehalten haben, können Sie diese so abfangen, dass Ihr Programm nicht aufhört zu arbeiten. Mit Try Except. Ansonsten überlassen Sie es dem Interpreter, aber Sie wissen schon, was der Interpreter macht. Der stoppt Ihr Programm. Der stoppt nicht das Betriebssystem, der stoppt sich nicht selbst, aber Ihr Programm. So. Das ist mir noch wichtig. Ich wünsche Ihnen jetzt noch für die letzte Woche, die letzten 7 Tage, gute Vorbereitungszeit. Nutzen Sie die Zeit noch. Wir sehen uns am Montag nochmal. Nutzen Sie die Möglichkeit, mir auch vorab per E-Mail Fragen zu schicken. Können Sie noch bis morgen Mittag? Ja, steht so im Moodle drin, direkt an meine E-Mail-Adresse, dann würde ich dazu noch was vorbereiten. Der Punkt ist der, Sie sind diejenigen, die die Session am Montag gestalten. Ich bin Ihr Knecht. Übernehmen Sie nicht die Chefrolle und sagen Sie nicht, was Sie machen wollen, dann stehe ich zur Not hier auch 1,5 Stunden. Was extrem hart würde. Aber nutzen Sie die Chance, stellen Sie mir geeignete Fragen und gehen Sie davon aus, ich werde nicht lügen. Bei geschickten Fragen werde ich auch eine Antwort geben. Bei ungeschickten Fragen sage ich vielleicht, nee, das möchte ich jetzt nicht beantworten. Okay. Sie werden aber nicht angelogen. So, in diesem Sinn ein arbeitsreiches Wochenende. Bis Montag.